KMU-Stories. Die grossen Geschichten der kleinen und mittleren Unternehmen. Ein Podcast vom Swiss Venture Club.
Bei ihm hat es nicht in einer Garage angefangen, sondern im Dachstock. Dort hat er Computer zusammengebaut und verkauft, dass sein Name rund 30 Jahre später praktisch jede und jede in der Schweiz kennt. Das hätte er nie gedacht. Aber mit 1,14 Milliarden Franken Umsatz ist sein Unternehmen einer der grössten Online-Händler der Schweiz. Willkommen zu KMU Stories, einem Podcast vom Swiss Venture Club. Es ist KMU Story Nummer 47 mit der Brack Altron AG. Ich bin der Oliver Steffen und bei mir sitzt der Gründer, Inhaber und Verwaltungsratspräsident Roland Brack. Schön nimmst du Zeit und schön bist du da.
Ja, danke auch für die Einladung.
Du bist jetzt 52 und eigentlich hättest du mal mit 40 aufhören zu arbeiten. Was ist da schief gelaufen?
Ja, das ist natürlich nicht so ernst gemeint gewesen. Das habe ich irgendwann vor langer Zeit mal zu meinen Eltern gesagt. Da habe ich vielleicht noch nicht gewusst, wie viel Spass das Arbeiten machen kann.
Also der Spass an der Arbeit hält dich daran fest. Aber das war wirklich mal der Traum gewesen, so mit 40 zu sagen, das war's, jetzt das Leben geniessen.
Wahrscheinlich ist mehr einfach die Message damit verbunden gewesen, dass ich will intensiv arbeiten, schnell vorwärts kommen, zum dann irgendwann ein bisschen geniessen. Und das, was ich heute mache, ist ja nicht mehr so im Hamsterrad rennen jeden Tag, sondern es ist so vielfältig, dass ich eigentlich sagen kann, ich habe heute einen Traumjob.
Also heute gehört das Geniessen wie auch zu deinem Leben dazu?
Ja.
Also das ist ein wichtigerer Teil geworden, als das noch vor 40 war. Dort war nur arbeiten.
Ja, dort war vielleicht schon noch ein bisschen mehr, manchmal gering haben und säckeln, das Motto gewesen. Und all die unternehmerischen Themen, die ich heute darf betreuen und begleiten, die machen mir wahnsinnig viel Freude. Ich könnte mir eigentlich fast nichts Schöneres vorstellen.
Bist du eigentlich als Junge, wo du angefangen hast, da im Dachstock, ich stelle mir vor, im Sommer ist das wahrscheinlich auch relativ heiß gewesen, bist du so ein richtiger Computer-Nerd gewesen, ohne Freunde, fokussiert auf das Zusammenbau? Was bist du für einen Jugendlichen gewesen?
Ja, ich glaube, das geht schon stark in die Richtung. Es ist ja so gewesen, das ist wirklich eigentlich als Hobby entstanden. Ich bin immer der Erste gewesen, der die neuesten Teile ausprobiert hat und dann das Wissen aber auch gerne weitergegeben hat. Und von dem her ist, ja, am Anfang ist wirklich das Interesse an der Technik im Vordergrund gestanden. Und ja, ich würde mich absolut als Nerd bezeichnen, bin, was ich damals war.
Und dann hast du irgendwann gecheckt, ja, das wollen ja viele. Also das, was ich mache, das könnte einen grossen Nutzen haben. Das könnte ich eigentlich auch zum Geschäft machen. Hat es da so einen Moment gegeben?
Ja, ich werde so oft gefragt, aber es hat nicht den einen grossen Moment gegeben. Und das, muss man sagen, ist ja auch das Schöne am Geschäftsmodell Handel in dem Sinn, dass es einfach frei skalierbar ist. Ich habe wirklich ganz klein angefangen, einzelne Computer meistens für Väter von Kollegen organisiert. Und dann sind immer ein bisschen mehr geworden und irgendwann hat man angefangen, ein bisschen Teile ans Lager nehmen und noch mehr zusammenbauen. Und so ist es Schritt für Schritt einfach gewachsen.
Also am Anfang war die Faszination Computer da gewesen und irgendwann hast du gemerkt, das ist ein Geschäftsmodell. Also das ist dann wirklich zum Geschäft für dich geworden und die Freude ist immer noch geblieben. Aber irgendwann hast du nicht mehr alles selber können zusammenbauen.
Ja, das ist richtig. Ich glaube, was ich relativ früh erkannt habe, ist, dass es doch eigentlich im Vergleich zu, wenn ich jetzt Pilot würde, was auch noch ein Thema war, oder Arzt oder so etwas, wo man eigentlich selber immer die ganze Arbeitsleistung muss erbringen, habe ich gemerkt, okay, Handel hat eigentlich noch den Vorteil, das lässt sich irgendwie noch gut delegieren und auch Mitarbeitende, die können helfen. Und darum hat mir das eigentlich vom Geschäftsmodell her noch gefallen. Und darum habe ich dann gefunden, ja doch, das ist ein guter Weg, da kann ich weitergehen.
Würdest du auch sagen, du hast die perfekte Zeit gehabt? Das ist so die Zeit, wo die Computer langsam zu den Menschen heimgegangen sind. Quasi ist das die perfekte Zeit gewesen. 5 Jahre später wäre es wahrscheinlich nicht mehr gelungen.
Auf jeden Fall war es eine perfekte Zeit gewesen. Ich würde sagen, es war damals ähnlich gewesen. Da haben ja Computer gerade Einzug gehalten und ich würde es vergleichen mit dem, was heute mit KI passiert. Ich glaube, jedem ist klar, dass die künstliche Intelligenz die Art und Weise, wie wir werden arbeiten, nochmal drastisch wird verändern. Und das ist damals für mich auch sehr klar gewesen, dass Computer die Art und Weise, wie wir arbeiten, komplett werden verändern und dass es wahrscheinlich eben kein Zurück zu vorher und ohne Computer mehr wird geben. Und darum ist das, eben, wenn man sich ein bisschen dafür interessiert hat, ist das aus meiner Sicht damals einfach zu erkennen gewesen.
Fast jeder hat damals so einen Kollegen, der irgendwo Computer zusammengebaut hat und zusammengebaut hat. Also du bist nicht der Einzige, aber was hast du besser gemacht als all die anderen?
Ja, ich hatte damals so das Motto gehabt, überall ein bisschen besser. Ich habe einfach versucht, ja, alles ein bisschen besser zu machen. Dadurch, ich eben ja Freude hatte an Technik, habe ich Technologie natürlich gleich auch angefangen anwenden, zum geschäftlichen Prozess optimieren. Eben, das Internet hat es am Anfang noch nicht gegeben, aber sobald die Möglichkeiten vom Internet aufgekommen sind, haben wir angefangen mit Online-Shops experimentieren und so weiter und eben und dann die Möglichkeiten nutzen. Und so eigentlich versucht, immer im Sinn vom Kunden, den Kunden ins Zentrum setzen und was dient dem Kunden. Und mit Hilfe vom Internet habe ich einfach das Gefühl gehabt, lässt sich das besser machen. Und habe irgendwo immer Möglichkeiten gesehen, vielleicht der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.
Brauch kommt aus dieser Computernische, aber heute kann man dort von Windeln über Lautsprecher, Kabel, Velo, Fußballgoal, kann man eigentlich alles drauf kaufen. Ist das der Grund oder ist das überlebenswichtig gewesen?
Ich würde nicht sagen überlebenswichtig, aber es ist einfach halt auch der Lauf von der Zeit. Natürlich am Anfang, ich weiss noch, wo man mal relativ früh so Gartenbewässerungssysteme ins Sortiment genommen haben, da haben Kunden noch gesagt, ja, sind wir eigentlich verrückt. Aber ich glaube, heute ist das ganz normal, dass man halt immer mehr Sachen online bestellt. Und darum ist das für mich wie keine Frage mehr, sondern wir haben die Logistik mehr und mehr professionalisiert, haben gelernt, mit grossen Sortiment umzugehen und dann, wieso nicht, den reinen Elektronikbereich auch verlassen. Kunden schätzen ja unsere Logistik und die schnelle Lieferung und so weiter. Darum, wieso nicht?
Ich als auch Online-Kund würde sagen, es gibt drei Kriterien, die für mich entscheidend sind. Der Preis, Verfügbarkeit und eine rasche Gratislieferung. Wirst du das unterschreiben?
Ja, ich glaube, das geht den meisten Kunden so.
Und der Preis, der macht KI, nehme ich an, oder? Da wird verglichen, oder wie läuft das eigentlich?
Ja, das sind hochkomplexe Mechanismen mittlerweile, die da hinten dran ablaufen. Eine Mischung aus Technologie, aus künstlicher Intelligenz und so weiter. Natürlich ist das eins von den ganz grossen Themen. Dort investiert man relativ viel, aber verratet auch nicht alle Geheimnisse, wie das ganz genau im Detail funktioniert.
Aber das heisst, man hat nicht immer, aber so Margen hat man auf jedem Produkt oder kann es auch sein, dass man aus Gründen sagt, da haben wir jetzt halt fast keine Marge?
Ja, das sind natürlich manchmal komplizierte Strategien dahinter und wenn man die Vollkostenrechnung machen würde, dann verdient man definitiv nicht mit jedem Produkt Geld.
Zur Verfügbarkeit braucht es ein Lager. Du hast eins der modernsten in der Schweiz, hat in der 250.000 Produkte auf Lager. Ist das Lager und die Produkte gerade zu haben etwas Zentrales?
Ich glaube schon, ja. Auch wenn man schaut, der Onlinehandel, der globalisiert sich und internationalisiert sich ja immer mehr. Und eins von diesen Themen, die wir uns noch abheben können, ist tatsächlich Geschwindigkeit. Und für das ist natürlich eine Verfügbarkeit in der Schweiz und eine schnelle Lieferung zentral.
Jetzt können wir auch sagen, die Lieferketten werden immer perfekter und das Lager ist auch ein Risiko, weil die Produkte, die man dort drin hat, die hat man halt im Lager. Man könnte das Risiko bei den Lieferanten von den Produkten lassen. Sind das auch Überlegungen oder ist das eine Illusion, dass das so schnell geht wie aus dem eigenen Lager?
Ja, also natürlich ist das mit Risiken verbunden. Aber eben nichts am Lager zu haben, ist auch ein Risiko, beziehungsweise eben Verfügbarkeit ist wichtig. Du hast es gesagt, Verfügbarkeit ist bei dir an zweiter Stelle. Für viele Kunden oder je nach Situation ist manchmal auch die Verfügbarkeit an erster Stelle. Weil wenn man etwas will, dann braucht man es jetzt. Das heisst, man schaut oft zuerst, wo ist es verfügbar und dann erst, was ist der beste Preis. Darum, Verfügbarkeit, glaube ich, ist wirklich ein wichtiger Teil und irgendjemand muss die Sachen am Lager haben. Mhm. Also ein modernes Wort ist Dropshipping. Alle würden gerne Dropshipping machen. Eben die Ware am liebsten gar nicht selber in der Hand haben, aber irgendjemand muss es ja machen im Hintergrund, damit physische Ware am Schluss in unserem Briefkasten landet.
Und dann braucht es ja auch noch die Lieferung. Hast du dir auch schon überlegt, das selber zu machen? Brauchst du einen Partner oder mehrere Partner?
Ja, das ist so, aber was man schon kann sagen ist, es braucht extrem hohe Mengen an Päckchen, damit das Sinn macht. Weil sonst ist es tatsächlich so, dass man dann einfach viel Leerfahrten hat und viel unnötige Kilometer. Und es ist natürlich so, dass, wenn man das vom ökologischen Standpunkt her anschaut, wenn jetzt eben Post in ein Quartier reinfährt und ob man dort dann in einer Straße 10 Päckchen oder 20 oder 50 ablässt, gibt praktisch gleich viele Kilometer. Und darum macht es aus ökologischer Sicht macht's schon Sinn, dass man so Firmen hat, die eben für viele Anbieter ausliefern, dann kann man das auch sehr effizient machen und macht nicht einen Haufen zusätzlichen Verkehr.
Ich habe das Gefühl, Geschwindigkeit hat da zugenommen. Also irgendwo am liebsten würde man sie abstellen und dann läutet es an der Tür. Was ist so das realistische, die realistische Entwicklung auch für die nächsten Jahre?
Ja, Geschwindigkeit hat zugenommen. Es sind auch so viele so Gleichentagsangebote sind auf den Markt gekommen. Was man im Moment sieht, ist, dass die eher die Nachfrage nicht so gross ist. Also die Kunden nehmen es gerne an, wenn sie nicht dafür zahlen müssen. Aber insbesondere in der Schweiz mit den Verkehrsverhältnissen, die wir haben in der Schweiz, ist das eine sehr teure Leistung. Darum, ich glaube, so für den normalen Versand zeichnet sich eher ab, dass Overnight-Zustellung, also heute bestellen, morgen geliefert, dass sich das eigentlich zum Standard entwickelt. Und ich glaube, für die allermeisten Fälle ist das auch schnell genug.
Wenn bei dir im Shop ist und dann auf Bestellen klickt, was passiert dann bei dir alles?
Ja, System sucht dann zusammen, in welchem Sektor dass die Ware verfügbar ist. Und wir arbeiten im Lager nicht mehr nach dem Prinzip Person zur Ware, sondern Ware zur Person. Das heisst, wir haben etwa 500 Roboter, die bei uns im Lager arbeiten, die die Aufträge sortieren, zusammenstellen und die Mitarbeitenden kommen nachher so Boxen über, wo sie die Ware rausnehmen können und wo es schon vorsortiert ist nach Aufträgen. Das Interessante ist, wir haben in unserem Logistikzentrum in Willisau haben wir immer Führungen und da sind die Leute amig recht überrascht, wie viel Technologie dass es da hinten dran braucht, für die Lieferungen zusammenzustellen und dass das dann alles funktioniert wie am Schnürli.
Und dann wird das irgendwie verpackt, es gibt irgendeine Etikette drauf und dann geht es irgendwann einen Ausgang, wo dann schon das Auto wartet, oder wie?
Ja, genau. Also im Normalfall, eben, wenn die Mitarbeitenden das picken und in den Karton reintun, etwa 60% von unseren Päckchen werden nachher vollautomatisch verschlossen und etikettiert und laufen direkt auf einem Förderband in einen Container rein, wo sie dann, wo jemand dann wieder vorne Tetris spielt und die Container befüllen. Aber da haben wir schon sehr einen hohen Automatisierungsgrad. Wir tun auch vorsortieren nach Paketcenter für Post, damit man dort auch wieder mehr Effizienz gewinnen kann. Da ist relativ viel Technologie dahinter für Leute, die es interessiert. Dann kann ich nur empfehlen, eben mal so eine Führung zu buchen und sich das mal anschauen.
In wenigen Augenblicken reden wir noch ein bisschen mehr über den Mensch Roland Brack und wie er sich seit dem Computer zusammenbauen zum Verwaltungsratspräsident verändert hat.
Hallo miteinander. Mein Name ist Hannes Weibel und ich leite das Firmenkundengeschäft im Wirtschaftsraum Zürich bei der UBS. Als Presenting Partner vom SVC setzen wir uns gemeinsam für ein starkes Unternehmertum in der Schweiz ein. Wir wünschen euch jetzt viel Spass und Inspiration mit dem Podcast.
Wir sind bei der KMU-Story von Brack Altron AG. Zu Gast ist der Roland Brack. Operativ hast du dich zurückgezogen. Was machst denn du da den lieben langen Tag?
Ja, es ist nicht so, dass es mehr langweilig wäre.
Das habe ich auch nicht befürchtet.
Es ist, der Rückzug ist nicht, weil mich das nicht mehr interessiert hat, aber ich habe natürlich als gleichzeitiger Eigentümer, Verwaltungsratspräsident und CEO bin ich irgendwo selber fast ein bisschen zum grössten Risiko vom Unternehmen geworden und das habe ich damit können lösen. Ich interessiere mich immer noch für das Unternehmen, bin aber nicht mehr so eben im operativen Tagesgeschäft drin. Beschäftige mich viel eben mit den Start-up-Investments, beschäftige mich viel eben auch mit Öffentlichkeitsarbeit, wie jetzt gerade. Von dem her ist mir alles andere als langweilig.
Wie viel redest du denn rein?
Da versuche ich so viel wie möglich eben mich zurückzuhalten. Das ist eines meiner Prinzipien, auch bei den Startups, dass ich sage, ich tue gerne Pass zuspielen, aber durchschiessen sollten jetzt andere.
Und geht das so einfach zum Loslassen, wenn man die Geschichte hat, wenn man lange an der Spitze war, das dort angebracht hat, wo es auch jetzt ist? Musst du da manchmal auf Deutsch gesagt auf die Schnur haben?
Ja, auf jeden Fall. Also, natürlich ist das nicht einfach, aber ich habe schon die grosse Überzeugung, dass man die besten Leute eben nur findet, wenn man sie auch machen lässt. Und von dem her versuche ich wirklich so wenig wie möglich reinzureden. Ich versuche zu begleiten, die richtigen Fragen zu stellen und so weiter. Aber so wenig wie möglich selber zu fest reinreden. Wie gut, dass mir das klingt, da müssen wir meine Führungsleute fragen.
Wie hat dich dann Brack als Mensch verändert? Oder wenn du so zurückdenkst an Anfang zu jetzt, was würdest du sagen? Was ist das, was du am meisten mitgenommen hast?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wer mich kennt, der weiß, dass ich irgendwo, glaube immer noch ein Mensch bin. Von dem her, ich habe eigentlich die Hoffnung, dass mich das gar nicht zu fest verändert hat, sondern dass ich immer noch ein Mensch bin, wo nicht irgendwie eingebildet wäre oder so. Ich glaube, das ist etwas, wo ich bei anderen beobachte, wenn Erfolg einem eingebildet macht. Ich glaube, das ist meistens der Anfang vom Untergang. Und von dem her hoffe ich, dass das bei mir nicht passiert ist.
Und gleich hast du eine grosse Verantwortung. Das lastet irgendwo ja auch auf den Schultern, Mitarbeitende, ein Unternehmen. Gibt das manchmal eine schlaflose Nacht? Hat der Druck verändert den einem?
Ja, natürlich ist der da und natürlich macht das etwas mit einem. Ich habe gern immer auch einen Plan B und im Idealfall hat man vielleicht einen besseren Plan oder einen besseren Plan B als Konkurrenz, dann schläft man definitiv besser. Aber ja, ich bin jemand, der, glaube ich, insgesamt relativ entspannt ist und auch geduldig. Und von dem her habe ich glücklicherweise mit dem Schlaf relativ selten Probleme.
Brack Altron ist ja gewachsen durch Zukäufe. Was machst du heute eigentlich alles? Also kennen tut man eigentlich primär Brack, den Online-Job, aber ihr macht ja noch viel mehr.
Ja, das ist so. Wir tun ja auch den Handel beliefern, wobei das ist nicht neu, das war von Anfang an so gewesen. Es war sogar am Anfang so, dass der Umsatzanteil deutlich grösser war. Heute ist es noch ungefähr so 50-50. Also etwa die Hälfte vom Umsatz machen wir direkt und etwa die Hälfte tun wir den Handel beliefern. Das können Läden sein oder es können auch andere Online-Shops sein, die wir beliefern oder für sie auch ein Päckchen verschicken.
Migros hat mehrere Standorte mit M-Electronics und so weiter, hat die verkauft. Hast du dort mal überlegt, so Brackläden, ist das mal ein Gedanke gewesen oder ist das eine untergehende Spezies, wo man besser nicht mehr investiert?
Ja, in diesen 30 Jahren habe ich natürlich ungefähr 100 Mal irgendwelche Ladenketten oder Läden angeboten bekommen, zum Übernehmen, zum Weiterführen, zum was auch immer machen. Ich habe immer grossen Respekt davor. Ich glaube, das ist eine grosse Kunst, einen Laden zu führen. Stationäre Läden gibt es seit über 100 Jahren und es gibt extrem ausgefeilte Konzepte und ich habe grossen Respekt vor denen, die das gut können. Ich habe immer eigentlich gesagt, ich glaube eben, wir können wahrscheinlich Online-Handel nicht schlecht, aber so stationär, ein richtig cooles Einkaufserlebnis können schaffen, da habe ich grössten Respekt vor denen, die das können und darum habe ich immer selber gefunden, da lasse ich lieber die Finger davon.
Ein weiteres Thema in dem Online-Business, das irgendwie nicht so richtig funktioniert, habe ich mindestens das Gefühl, ist das Food-Geschäft. Ich nehme auch an, hast du dir Gedanken gemacht und es gibt einen Grund, warum man bei dir keine Rüebli kaufen kann. Also ich habe es bis jetzt einmal noch nie gefunden.
Ja, also haltbare Lebensmittel haben wir schon seit vor der Pandemie haben wir mit dem gestartet und in der Pandemie ist es natürlich explodiert. Aber ja, es ist so, frische Lebensmittel, das ist nochmal ganz eine andere Nummer. Es fängt nur schon damit an, rein logistisches Handling. Man muss es kühlen, es verdirbt sehr schnell und so weiter. Und da, unsere ganzen Lager sind nicht für das gemacht. Und darum, das wäre wie ein riesengroßer Schritt, den man müsste machen, um das anzupassen. Das ist extrem teuer und aufwendig. Und ich glaube tatsächlich, das ist insbesondere auch in der Schweiz mit den hohen Kosten, die wir haben, glaube ich, ist das einer von den schwierigsten Bereichen, eben frische Lebensmittel können heimliefern und dort ein gutes Einkaufserlebnis herzubringen.
Du hast am Anfang gesagt, du investierst auch in Startups. Man kennt dich aus der Fernsehsendung «Die Höhle der Löwen» Schweiz. Um was geht es dir dort? Zum dabei sein bei der nächsten grossen Sache? Oder was ist dein Antrieb?
Das ist eine gute Frage. Also primär ist tatsächlich mein Antrieb, in einer breiten Öffentlichkeit eigentlich zu zeigen, dass Unternehmertum etwas Erstrebenswertes ist. Die Höhle der Löwen wird ja viel auch von Familien geschaut, da sind viele Kinder dabei. Und ich sage immer, eben zum Unternehmer oder Unternehmerin werden, ist der Zeitpunkt je früher, desto besser. Und darum, wenn es gelingt, junge Menschen dafür zu begeistern, eben Unternehmerinnen oder Unternehmer zu werden, dann habe ich riesen Freude.
Du hast gesagt, du bist eher so ein bisschen Mentor sein, auch Fragen stellen und auch die weiterbringen. Hast du das selber eigentlich auch gehabt? Gibt es auch irgendeinen Mentor oder hast du alles selber gemacht und sagst, jetzt will ich eben, dass es andere einfacher haben?
Ja, wenn ich ehrlich bin, bin ich schon so ein bisschen so aufgewachsen, familiär, aber vielleicht auch in einer Zeit, wo man viel eigentlich gesagt hat, ja, musst es selber machen, dass es gut kommt. Und das ist vielleicht eins von meinen Learnings, dass ich gesehen habe, das ist nicht immer der beste Weg gewesen. Eben, manchmal wäre es eben besser, man wäre vernetzter, eben, man würde mehr auf andere hören oder im Idealfall, eben, man ist ein Team. Ich habe das ja alles allein eigentlich gemacht. Und von dem her, wenn ich nochmal könnte, mit dem Wissen von heute, dann würde ich wahrscheinlich das nicht allein machen, sondern mit einem Team von mehreren Gründern, die vielleicht ein bisschen unterschiedliche Qualifikationen haben. Darum, ich glaube, eben einen Mentor zu haben, Leute zu fragen, die einem helfen, glaube ich, das ist enorm hilfreich für so geschäftliche Sachen.
Und hören dann die jungen Unternehmer auf dich?
Ja, ich glaube, die hören schon. Und mir geht es auch nicht darum, dass sie immer das machen, was ich sage. Und mir geht es auch nicht darum, ich weiß auch nicht immer alles. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, eben zuzuhören, sich kritisch Gedanken zu machen. Das ist etwas, was ich schon immer gemacht habe. Ich habe immer auch gerne kritische Leute zugelassen. Mindestens zuhören. Man kann ja dann immer noch irgendwie für sich selber zu einem anderen Schluss kommen und etwas anderes machen. Aber kritische Sachen drauf hören und darüber reflektieren, ich glaube, das ist wichtig. Und ich glaube, das machen die meisten von meinen Start-up-Beteiligungen auch. Und die, die es nicht nötig haben, ja, umso besser.
Übernimmst du dann manchmal ganz bewusst die Rolle, kritisch zu sein? Ich sage jetzt ein bisschen der Bad Guy zu sein bei einer Weiterentwicklung von einer Idee oder von einem Weg, wo man weggeht?
Absolut, ja. Ich glaube, eben kritische Fragen zu stellen, ich glaube, das ist eine von der, so als Mentor oder so, glaube ich, ist das eine von der wichtigsten Aufgaben. Aber eben, man muss dann auch zulassen, dass sie vielleicht eine andere Idee haben oder dann gleich einen anderen Weg einschlagen. Das gehört auch dazu.
Was hast du so gelernt in dem Umgang mit diesen jungen Unternehmerinnen und jungen Unternehmern?
Ich habe extrem viel gelernt. Also, das hat jetzt vielleicht auch so ein bisschen getönt, wie ich irgendwie mit meiner Erfahrung alles würde wissen oder so, aber so ist es überhaupt nicht, sondern im Gegenteil. Ich würde sagen, ich lerne noch viel mehr, lerne ich von den Startups als umgekehrt. Und das sehe ich auch so als unsere Aufgabe heute. Wir sind ja das Zweite, wo wir die Startups betreuen. Die haben Mitarbeiter, wo man da hilft. Und eine von unseren wichtigsten Aufgaben ist wirklich zuzuhören, was funktioniert und sich zu überlegen, in dem Portfolio von über 30 Startup-Unternehmen, die wir haben, wo kann eine Erfolgsstory von einem bei einem anderen auch helfen und die dann miteinander zu vernetzen und so eigentlich Wissen und Erfahrungen zu teilen. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Aufgaben, die wir im Moment können übernehmen können, dass wir das begünstigen können, dass die Startups miteinander und voneinander können lernen.
Was muss passen, dass du sagst, da investiere ich in ein Startup?
Da habe ich auch meine Learnings gemacht. Nach 7 Jahren Höhle der Löwen kann ich sagen, eines der absolut wichtigsten Kriterien ist das Team. Einerseits eben im Idealfall nicht nur eine Person, sondern ein Team, das sich gegenseitig auch unterstützt, wo eben im Idealfall die verschiedenen Gründer ein bisschen unterschiedliche Ausprägungen haben. Und es ist ja so, meistens dauert es eher ein bisschen länger, als man am Anfang denkt, bis man dann irgendwann am Ziel ist. Und darum ist es auch wichtig, dass es auf der persönlichen Ebene wirklich gut miteinander funktioniert. Und nach der Aufnahme von der Sendung kommt ja die Due Diligence Phase, wo man dann eben wirklich nochmal in die Tiefe geht, schaut, passt das wirklich miteinander und nachher die Investmentverträge aushandelt. Und dort ist mir ein ganz wichtiger Punkt, die Leute wirklich nochmal intensiv zu spüren und ein Bauchgefühl dafür rüberzukommen, ob man dann wirklich jahrelang gut wir können zusammenarbeiten, weil das ist am Schluss entscheidend über Erfolg oder Misserfolg. Der, Businessplan, die kann man ändern, die kann man alle Monate ändern und es geht ja darum, in einem Startup auch können zu scheitern und Sachen aufzugeben und wieder neue Sachen zu probieren und für das braucht es ein gutes Zusammenspiel und ein vertrauensvolles Verhältnis, dass man dann eben schnell kann vorwärts kommen. Und darum ist mir da in dieser Phase extrem wichtig, dort ein gutes Gefühl zu haben, dass man wirklich miteinander auch jahrelang vertrauensvoll zusammenarbeiten kann.
Wie gehst du um mit Scheitern?
Ja, Scheitern gehört zum Unternehmertum dazu. Wir haben ein bisschen das Problem in der Schweiz, dass Scheitern etwas ist, das wahnsinnig negativ behaftet ist und insbesondere auch die Presse wahnsinnig gerne darüber schreibt und mit dem Finger drauf zeigt und am besten noch in die offene Wunde rein druckt. Aber das gehört dazu, insbesondere bei einem Start-up eben, gehört dazu, dass ein Businessplan nicht so detailliert ist, dass er möglichst viele Sachen offen lässt, dass man möglichst vieles probiert und die Sachen, die funktionieren, die weiterbringt, die Sachen, die nicht funktionieren, eben scheitern lassen, aufhören, etwas anderes probieren, das gehört dazu. Oft ist man eben viel schneller, wenn man Sachen probiert und dann auch wieder scheitern lässt, als wenn man von Anfang an irgendwie viel zu detailliert und viel zu aufwendig alles analysiert. Das ist manchmal viel am Ende des Tages viel komplizierter, alles im Vorfeld ganz genau abgeklärt zu haben, als Sachen einfach probiert zu haben.
Und hast du gelernt in deiner Karriere, dass Scheitern einfacher wird? Dass man einfacher sagt, hey komm, jetzt lassen wir das. Statt so verbissen an etwas festheben.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist meine Erfahrung und das ist auch das, wo ich das ist eines von den Themen, wo ich einerseits bei meiner eigenen Firma, aber auch bei den Startups immer wieder sagen, hey, wenn du feststellst, du reitest ein totes Pferd, absteigen. Das gehört dazu, zum Unternehmertum. Je erfolgreicher eine Firma ist, desto mehr hat man das Gefühl, wir haben doch alles abgeklärt, wir können doch nicht falsch liegen. Mhm. Aber nein, wenn Sachen können sich verändern, Rahmenbedingungen können sich verändern und wenn man feststellt, es funktioniert nicht oder nicht mehr, dann muss man den Plan ändern.
Du bist nicht gescheitert, du bist sehr erfolgreich mit deinem Unternehmen. Du hast sicher auch viel Geld verdient. Was bedeutet der Geld?
Das ist für mich, es gibt einem die Freiheit, etwas zu kaufen, aber das ist eigentlich weniger das, was mich motiviert. Was mich wirklich motiviert, ist, mit einem Team zusammen können Erfolg zu haben und Erfolg zu feiern. Heute ist es ja mehr aus der zweiten Linie, eben Pass zuspielen, nachher die Teams können durchschiessen. Da habe ich Freude, wenn ich junge Leute kann begleiten und die vorwärts kommen.
Ist der manchmal auch ein Sparfuchs? Also, du hast ja vorher gesagt, es ist wichtig, überall ein bisschen besser sein als die Mitbewerber. Und da muss man ja auf Details schauen. Bist du auch sonst irgendwo privaten Sparfuchs?
Ja, absolut. Also ich bin ja im Handel. Handel ist ein Geschäftsmodell, da hat man extreme Konkurrenz, extremen Preisdruck. Und mein Unternehmen ist gewachsen über die vielen Jahre. Immer Schritt für Schritt, immer das, was man verdient hat, hat man wieder können investieren. Und eigentlich bin ich auch froh gewesen, sind wir nie irgendwie im Geld geschwommen. Weil das hat uns immer gezwungen, zu priorisieren, Prioritäten zu setzen und es hat uns auch davor bewahrt, irgendwie riesengroße Fehler zu machen oder vor allem riesengroße Fehlinvestitionen zu machen. Darum, ich glaube, es ist auch gesund für ein Unternehmen, wenn Geld ein knappes Gut ist und man muss haushälterisch damit umgehen. Das zwingt einem zum Priorisieren.
Man hat das Gefühl, der Handel verändert sich. Es gibt Bilder, die gemacht werden, dass man in Zukunft einen KI-Agent oder Assistent hat, der für einen dann geht posten. Man sagt, man braucht ein paar Socken und ein Radio oder was auch immer. Ist das die Perspektive, wo du sagst, ja, die wird mal eintreffen oder kommt das viel, viel später, als wir alle denken?
Ich glaube, das Spannende ist, ich meine, ich bin seit 30 Jahren im Handel und wahrscheinlich wäre ich schon längst nicht mehr in dem Geschäft, wenn es nicht so wahnsinnig spannend wäre und sich laufend verändert hat. Und ich glaube, das wird weiterhin so bleiben. Der Handel wird sich massiv verändern. Wo das genau wird hingehen, wissen wir, glaube ich, alle noch nicht. Und ja, meistens dauert es dann vielleicht gleich auch ein bisschen länger, als man denkt. Aber ja, wenn man auf die jüngste Generation schaut, Kinder, die jetzt aufwachsen, Die sind sich nicht mehr gewohnt, in einen Laden reinzugehen, etwas zu kaufen. Die wachsen ganz anders auf. Und das wird ganz neue Realitäten geben in den nächsten Jahren. Und das wird spannend bleiben und wird uns fordern.
Man hat das Gefühl, die internationale Konkurrenz, Amazon, chinesische Mitbewerber werden immer relevanter in der Schweiz. Ist das, was dir am meisten Angst macht?
Also das ist so. Der Handel globalisiert sich seit vielen Jahren. Ich glaube, Angst wäre ein falscher Begriff. Aber ja, was im Moment haben wir natürlich dort wirklich ein Problem mit den Rahmenbedingungen. Nämlich, dass man nicht mit gleich langen Spiessen kämpft, dass die chinesischen Anbieter sich futieren um Regeln in der Schweiz, dass sie sich futieren um Steuern in der Schweiz und so weiter. Und dort, glaube ich, hat die Politik ein paar Aufgaben vor sich, um dafür zu sorgen, dass man mit gleich langen Spiessen kämpfen kann. Und dann bin ich eigentlich, dann hat grundsätzlich Konkurrenz immer das Geschäft belebt.
Wirst du heute noch mal in deinem Dachstock sitzen, im Sommer heiss? Du hast gesagt, du willst etwas mit KI machen. Was wirst du machen?
Das ist eine gute Frage. Aber ja, tatsächlich, ich glaube wirklich im Moment tut KI nochmal komplett die Art und Weise verändern, wie wir künftig werden arbeiten. Und wahrscheinlich ja, würde ich in diesem Bereich mir irgendetwas suchen, wo ich mich kann engagieren und wo ich könnte die Welt verändern.
Danke vielmals, Roland Brack, einer der grössten Online-Händler in der Schweiz, für deine Geschichte und für deine Perspektive. Danke fürs Zuhören. Das war KMU-Story Nummer 47 von der Brack Altron AG im Podcast vom Swiss Venture Club. Alle Folgen und auch die nächste gibt es auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Viel Erfolg bei der eigenen Story jeden Tag und bis zum nächsten Mal wünscht Oliver Steffen. Tschüss.
KMU-Stories. Die grossen Geschichten der kleinen und mittleren Unternehmer. Ein Podcast vom Swiss Venture Club, einem KMU-Netzwerk, wo in allen Regionen der Schweiz mit seinem Prix SVC den besten Unternehmer vom Land die verdiente Anerkennung verschafft.